Aha. Entschuldigung, bin verschnupft.
Herzlich willkommen in der Erlösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 10. Februar 2007 aus der Reihe Schritte mit Jesus. Das Thema heute lautet Glaubensschritte oder Fürchte dich nicht, glaube nur. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Ich möchte auch von meiner Seite alle ganz herzlich grüßen heute zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern. Ich freue mich auch zurzeit an diesem wunderschönen Wetter. Und auf der anderen Seite hoffe ich doch, dass es dann auch bald warm wird. Ich hoffe, die Urlaub hatten sich gut erholen können, sind wieder gut in den Alltag zurückgekehrt und wünsche uns auch als Gemeinde, dass wir in der kommenden Woche wieder gut unsere Geschäfte aufnehmen. Wir haben ja in der kommenden Woche etwas ganz Besonderes vor uns, unsere Bibelwoche. Ich wünsche, dass es eine segensreiche Zeit für uns wird. Als Schüler habe ich mich mal veranlasst gesehen, selber eine Klassenarbeit zu unterschreiben. Das tat ich dann so ungeschickt, dass der Lehrer sofort gemerkt hat, dass es nicht stimmt. Sagt, Burkhardt, ich rufe deinen Vater an. Es hat mich alle Kraft gekostet, den Nerven zu bewahren, 2 Tage und nichts zu sagen und zu hoffen, dass er eben nicht anruft. Am 3. Tag war wieder Englisch. Er kommt rein, gestochen in den Unterricht, haut mir das Englischbuch auf den Kopf und sagt, Burkhardt, in dem Telefonbuch stehen 20 Burkhardt drin. Das hättest du mir auch sagen können. Damit war glücklicherweise diese Sache erledigt. Eine große Verwandtschaft am Ort hat mich gerettet. Verwandtschaft kann auch eine Last sein. Ich habe einen Großonkel, der ist auch Pastor. Manche kennen ihn, Pastor Heinz Burkhardt. Als ich Jugendlicher war, hielt er eine Bibelwoche in unserem Ort, also in seinem Heimatort. Und ich weiß noch sehr gut, wie damals zu Hause und ich glaube auch im Posaunenchor diskutiert wurde, was das wohl für diesen Onkel bedeuten muss, wenn er am Ort seiner Kindheit und Jugend und vor all dieser Verwandtschaft jetzt diese Bibelwoche halten muss. Ich glaube, mein Kollegenonkel hat das ganz gut hinbekommen. Wahrscheinlich war es eher für die Zuhörer schwierig. Zumindest sowas berichtet uns die Bibel, dem Text, den ich uns heute etwas auslegen möchte, wie Jesus in seinem Heimatort Nazareth vor seiner ganzen Verwandtschaft einmal gepredigt hat und wie diese Predigt, dieser Bibelabend im Grunde genommen wirkungslos blieb, weil die Zuhörer ein Problem mit ihm hatten. Es heißt da in Markus 6, Vers 1 folgende: Jesus ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen, ist er nicht ein Zimmermann, Marias Sohn, der Bruder des Jakobus und Josef und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. In der kommenden Woche haben wir 3 Bibelabende und einen besonderen Gottesdienst, zu dem wir Pastor Norbert Rose aus Remscheid eingeladen haben. Wir planen da schon eine ganze Zeit und wir freuen uns auf diese Abende. Da Pastor Rose, soweit ich weiß, mit niemand verwandt oder verschwägert ist, ist ja schon mal eine wichtige Voraussetzung da, dass das gut wird. Darüber hinaus zeigt der eben gelesene Bericht einige Aspekte auf, wie wir uns für Gottes Wirken vorbereiten können. Das Thema heute Morgen lautet Glaubensschritte oder Fürchte dich nicht, glaube nur. Und ein erster Schritt, dass Gott an dir wirken kann, wäre, lerne dein Misstrauen gegen Jesus verstehen. Lerne dein Misstrauen gegen Jesus, gegen den Glauben, gegen Gott verstehen. Vor etlichen Jahren habe ich ab und zu Bibelabende in anderen Gemeinden gehalten. Dabei habe ich etwas zwiespältige Erfahrungen gemacht. Einerseits nahm ich eine Offenheit und ein Interesse wahr, Gott zu erfahren. Aber ich spürte dann oft auch schon bald doch eine greifbare Skepsis und Vorbehalte und oft hatte ich den Eindruck, dass das Ergebnis solcher Veranstaltungen eigentlich, wenn man ehrlich ist, mager war. Es lag oft eine Beklemmung über diesen Veranstaltungen. Irgendwie hat man das Gefühl gehabt, man schöpft nicht die ganze Kraft aus, die der Glaube einem bietet. Dies berichtet unsere Geschichte von Jesu Bibelabend in Nazareth. Die einen sind skeptisch und stellen kritische Fragen. Woher hat er das? Was ist das für eine Weisheit? Solche mächtigen Taten, ist er nicht Zimmermann? Ist er nicht Marias Sohn? Ist er nicht einer von uns? Andere, die wurden einfach unmutig. Wahrscheinlich können sie gar nicht recht beschreiben, was sie eigentlich ärgert. Es heißt nur, sie ärgerten sich an ihm. Und wieder andere scheinen ganz prinzipiell verschlossen zu sein, sodass Jesus den Schluss zieht, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Ein sehr vielschichtiges Bild, in der Konsequenz einstimmig, wenn es heißt, er konnte dort keine einzige Tat tun. Wir haben vorher einen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief von dem Apostel Paulus gehört. Paulus hat das in dieser Gemeinde in Korinth auch durchbuchstabieren müssen. Er hat diese Gemeinde gegründet, aber nach einiger Zeit, wie es einigermaßen lief, war er ihnen so vertraut, dass offensichtlich die Leute der Haber gestochen hat, wie wir so sagen, und sie unmutig wurden. Dann ist rumgespekuliert worden und jeder hat irgendetwas anderes gewusst. In der Quintessenz ist erreicht worden, dass die Gemeindearbeit gelähmt war. Alle wollten irgendwie besonders schlau sein. Und Paulus sagt, für keinen Wert bin ich gekommen, in irgendeiner besonderen Weisheit und Erkenntnis euch etwas aufzuschließen, sondern ich bin gekommen, so wie Jesus, das Wort vom Kreuz unter euch aufzurichten. Und das ist denen, die hauptsächlich über den Verstand arbeiten, eine Torheit. In unserer Geschichte von Jesus mit den Worten schließt, er wunderte sich über ihren Unglauben, macht Jesus Unglaube für dieses Desaster verantwortlich, dass da nichts lief. Aber was meint Jesus mit Unglaube? Unglaube ist nicht nur, wenn jemand so ganz kategorisch Jesus oder die Bibel ablehnt oder die Existenz Gottes leugnet. Unglaube ist auch, wenn jemand im Prinzip glaubt, vielleicht sogar zur Kirche geht, aber nicht bereit ist, sich wirklich Jesus zu öffnen. Unglaube ist, wenn jemand nicht bereit ist, immer wieder neu sich Jesus zu öffnen und seine aktuelle Situation im Licht Gottes zu betrachten. Unglaube ist in seiner Wurzel Misstrauen, dass Gott in Jesus deine Probleme lösen kann, das, warum du in der vergangenen Woche vielleicht nicht recht schlafen hast können, warum du vielleicht nicht zur Ruhe kommst oder warum du immer wieder Ärger in dir trägst. Und wenn du so misstraust, verhältst du dich im Grunde genommen auch wie ein Atheist. Misstrauen ist praktischer Atheismus bei theoretischem Glauben oder Frommsein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Art von Unglauben kennt. Und wenn ja, wie ist er bei dir ausgeprägt? Sind es eher so intellektuelle Zweifel im Zusammenhang mit dem Glauben? Sind es vielleicht einfach Unwille oder Ärger, dein Leben wegen religiöser Dinge, wegen Gott stören zu lassen? Oder ist es ein ganz grundsätzliches Verschließen gegen alle Anfragen, die an dich gestellt werden? Wenn du Gottes Kraft erfahren möchtest und wenn dich ein wie auch immer gearteter Unglaube daran hindert, dann wäre ein erster ganz wichtiger Schritt, lerne dein Misstrauen kennen. Verstehe dieses Misstrauen in seiner spezifischen Art. Verstehe es auch in seiner Wirkung und Konsequenz, nämlich dass es das Hindernis ist, dass du Gottes ganze Kraft erfahren kannst, die er dir im Glauben geben möchte. Das wäre ein erster Schritt auf dem Weg zum Glauben. Ein zweiter wäre, begreife Vertrauen als Tür, um Gottes Kraft zu erfahren. Begreife Vertrauen als Tür, um Gottes Kraft zu erfahren. Der ungarische Arzt und Psychoanalytiker Michael Balint wies in den 1950er Jahren darauf hin, dass der zentrale Wirkstoff im Krankheitsverlauf, im Gesundungsprozess eines Patienten das medizinische Personal selber ist. Also dieser Balint, dieser ungarische Arzt, hat darauf hingewiesen, der zentrale Wirkstoff, die zentrale Arznei ist nicht das in der Flasche und auch nicht die Pille, sondern ist das medizinische Personal selber. Er sagt, der Arzt oder die Schwester sind das wichtigste Medikament. Und damit weist Balint auf die Notwendigkeit einer Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient hin. Sonst kann keine Genesung stattfinden. Kürzlich erzählte mir jemand mit ganz leuchtenden Augen von seinem Heilpraktiker. Sie schwört auf den Heilpraktiker. Diese Spritzen sind einmalig. Solche Spritzen gibt es nirgendwo sonst. Das Erste, was mir dabei auffiel, war dieses totale Vertrauen, dass diese Person in den Heilpraktiker setzte. Vertrauen ist die Tür, um heil zu werden. In unserer Geschichte wird zwar erzählt, dass Jesus den meisten nicht helfen konnte an jener Bibelwoche in Nazareth, aber einigen wenigen Kranken legte er die Hände auf, heißt es, und er heilte sie. Die entscheidende Frage in diesem Text ist doch, was zeichnet diese wenigen aus, dass sie in Jesus Gottes Kraft erfuhren? Was zeichnet diese wenigen vor den vielen aus, dass sie Gottes Kraft erfuhren? Wenn wir so die verschiedenen Berichte in den Evangelien querlesen, die davon berichten, wie Menschen zu Jesus kamen mit der Bitte um Heilung oder um Hilfe, dann gleichen sie bei allen Unterschieden allesamt in einem Punkt. Diese Bittenden vertrauten Jesus total. Ein Beispiel, typisches Beispiel ist, da kommt dieser römische Offizier zu Jesus und bittet, dass Jesus seinen kranken Knecht heilt. Er verlangt von Jesus kein Zertifikat. Ihm ist auch egal, was die anderen Leute über Jesus sagen. Dieser Mann vertraut Jesus so total, dass er ihm sogar eine Fernheilung zutraut. Er sagt, sprich nur jetzt ein Wort, dann wird mein Knecht an einem ganz anderen Ort gesund. Und die Geschichte berichtet, der Hauptmann hat sich nicht getäuscht in seinem Vertrauen. Der Knecht wurde gesund. Hier wird deutlich, Vertrauen ist die Tür, um Gottes heilvolle Kraft im Leben zu erfahren. Aber was bedeutet Vertrauen konkret? Drei Aspekte. Erstens, die meisten, die den Bibelabend Jesu in der Synagoge in Nazareth besuchten, lebten so nach dem Grundsatz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich denke, wir haben alle dieses Wort schon gehört. Vielleicht ist es auch etwas, wo dir so etwas Leitbild ist. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und Jesus, das macht dieser Bericht klar, Jesus hält dieser Kontrolle nicht stand. Eine der großen Versuchungen ist zu meinen, das Leben sei kalkulierbar. So versuchst du vielleicht Kontrolle über deine Kinder zu haben oder Kontrolle über deine Partnerschaft oder Kontrolle über wirtschaftliche oder berufliche oder auch gesundheitliche Fragen. Du tust das, obwohl du im Grunde genommen genau weißt, das ist unmöglich. Es ist unmöglich, Kontrolle über dein Leben zu haben, denn es hat nur Gott, dein Schöpfer. Wenn du Gott nicht vertraust und selber kontrollierst, dann spielst du Gott. Du ziehst dir damit eine Rolle an, die nicht für dich gedacht ist, die dir zu groß ist, die du nicht schaffst und die dich über kurz oder lang überfordert und krank macht. Vertrauen im Sinn Jesu ist, wenn du die Kontrolle über dein Leben an Gott abgibst. Wenn du Gott Chef sein lässt, und zwar in den ganz praktischen Dingen des Alltags. Und wenn du ins Glaubensbekenntnis der Bibel einstimmst, der Herr ist mein Hirte und darum wird mir nichts mangeln. Zweitens, wenn Gott dein Chef ist, dann folgst du seinen Geboten. Das ist nicht immer bequem. Und wenn du deinen Glauben für andere erkennbar lebst, machst du dir damit nicht nur Freunde. Jesus an jenem Bibelabend in Nazareth hat sich bestimmt nicht sehr viel Freunde gemacht. Einige Monate wird er umgebracht, weil noch viel mehr das Gefühl hatten, er stört uns. Du musst in seiner Nachfolge nicht gleich als Märtyrer sterben. Aber wenn Jesus zu seinen Freunden sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, dann heißt das zweitens, Vertrauen im Sinn Jesu ist, wenn du dein Kreuz auf dich nimmst, wenn du das Kreuz des Glaubens auf dich nimmst. Drittens, in der vergangenen Woche habe ich in verschiedenen Gesprächen mit Älteren aus unserer Gemeinde gehört und die haben gesagt, an ganz verschiedenen Stellen, das Alter mit all dem, was es mit sich bringt, ist noch einmal eine ganz neue, ganz starke Glaubensprüfung. Es ist schwierig, etwas loszulassen, vielleicht ein Stück Selbstständigkeit und dann wieder eine Scheibe Selbstständigkeit, vielleicht das Autofahren, oder lesen können oder hören können. Und irgendwann, und das merkt man, wie das auf einen zukommt, doch auch irgendwann einmal das ganze irdische Leben. Das ist unglaublich schwer. Jesus hat in Gethsemane gezeigt, wie er im Vertrauen auf Gottes gute Führung seine eigenen Vorstellungen über sein Leben loslassen und sagen konnte, Abba Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und in diesem Vertrauen ist Jesus in den Tod gegangen. Im Sterben hat Jesus dann erlebt, Gott hält mich. Der Tod ist nicht das Ende dieses Lebens, das Gott mir gegeben hat, sondern wer glaubt, der wird leben auch wenn er stirbt. Ist das dein Glaube, mit dem du dich auf Sterben vorbereitest? Vertrauen im Sinn Jesu ist drittens die Bereitschaft loszulassen, im Vertrauen, dass Gott mich hält. Es wird erzählt im Neuen Testament, wie einmal der Stadtrat Jairus zu Jesus kommt und ihn bittet, seine kranke Tochter zu heilen. Während Jairus mit Jesus im Gespräch ist, kommt plötzlich einer auf ihn zu und will ihm ausreden, noch weiter mit Jesus zu sprechen, denn die Situation sei so schlimm, da könne auch Jesus nicht helfen. Jesus nimmt daraufhin diesen Vater Jairus zur Seite und sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, vertraue nur. Fürchte dich nicht, vertraue nur. Und die Geschichte zeigt, dieses Vertrauen von Jairus war nicht umsonst. Und darum begreife Vertrauen als Tür, um Gottes Kraft zu erfahren. Wie wird dieses Gottvertrauen von einer Theorie, von einem Wissen zur Praxis und zur Haltung? Dazu drittens, wage es wie Jesus, um alles zu beten. Wage es wie Jesus, um alles zu beten. Ganz in der Nähe von meinem Elternhaus war ein Kinderheim der Diakonissenschwesternschaft von Groß Heppach. Das Kinderheim lag so im Unterdorf und die Post, der Arzt, die Autostraße, die Tankstelle, alles war 2-2,5 Kilometer entfernt im Oberdorf. Und da ging es 2,5 Kilometer den Berg hinauf. Es war Anfang der 60er Jahre, als es kaum Autos gab und in ganz wenigen Häusern überhaupt bloß ein Telefon war. Diese Schwestern haben das Kinderheim und den Kindergarten alles selber bewirtschaftet. Der Kindergarten war Teil dieses ganzen Geschehens. Ob der Rasenmäher nicht mehr ging oder sich jemand verletzt hatte und dringend einen Arzt brauchte, für die Schwestern da unten in diesem Kinderheim war das immer ganz große Herausforderungen. Und wenn sie nicht weiterkamen, dann trommelten sie alle zusammen, die irgendwie auf diesem Gelände waren, stellten sich, wenn Sommer war, im Kreis und dann wurde gebetet, dass der Rasenmäher wieder anspringt oder dass ein Auto die Straße runterfährt, dass man anhalten kann und eben dann zum Arzt das Kind transportiert. So haben diese Schwestern in allem auf Gottes Kraft vertraut und sie auch erlebt. Dass diese Schwestern dieses große Vertrauen in Gott setzten und einfach für alles beteten, war, weil Jesus geboten hatte, das so zu machen. Jesus ist einmal mit seinen Freunden unterwegs gewesen und dann war da offensichtlich ein Berg und dann sagt er: Schaut zu diesem Berg. Wer zu diesem Berg spräche, hebe dich hinweg und bringe dich ins Meer. Und wer dann nicht dran zweifelt, sondern wer vertraut, dem wird's geschehen. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, vertraut nur, so wird es euch zuteil werden. Ein anderes Mal kam Jesus mit seinen Freunden bei einem Missionseinsatz in eine sehr schwierige Situation. Sie mussten unerwartet viele Leute verköstigen. Die Freunde zählen zusammen, was sie so haben und merken, es funktioniert nichts. Die Verköstigung kostet zu viel Geld oder es dauert zu lang, es hat keinen Wert. Dann nahm Jesus das Wenige, was er hat, blickt auf zum Himmel und spricht ein Dankgebet und teilt es aus und sie machen die Erfahrung, es reicht. Wenn wir im Vertrauen auf Gott ein Leben ohne Netz beginnen, lassen sich die Wunder, die sich dann einstellen, nicht vorrechnen. Und doch ist es die Erfahrung, die alle machen, die so Vertrauen wagen. Einige wenige bei jenem Bibelabend Jesu in Nazareth, wenn dann doch berichtet wird, wenigen Kranken legte er die Hände auf und sie wurden heil. Oder die Schwestern im Kinderheim in Hegnach, wenn der Rasenmäher wieder ansprang. Und auch du, wenn du beginnst, deine konkreten Herausforderungen im Aufblick zum Himmel anzupacken. Ich weiß nicht, wo du auf Gottes Wirken und Hilfe gerade angewiesen bist. Ist es ein Arztbesuch, der in der kommenden Woche ansteht und für den du dich im Grunde genommen zu schwach fühlst? Oder ist es ein Gespräch mit einer Frau, wo du nicht weißt, wie du ihr das sagen sollst, was eigentlich gesagt werden müsste? Ist es deine Arbeit, die in der kommenden Woche ansteht? Jesus hat uns vorgemacht, für alles zu beten. Beten ist vor allem anderen der Ausdruck für ein Leben im Vertrauen. Und darum wage es einfach zu lernen, wie Jesus für alles zu beten. Vor gut anderthalb Jahren, ist er in unserer Kirche in Pasing eingebrochen worden. Das war sehr ärgerlich, weil die Täter einen Sachschaden hinterlassen haben und muss dann wieder manches in Ordnung bringen. Aber zu keiner einzigen Sekunde bestand ein Zweifel, dass dieser Schaden bezahlt würde. Und zwar deswegen, weil wir eine Versicherung hatten und die das so verspricht, und das Geld kam auch. In der Bibel sind 7000 Verheißungen. Das ist die Versicherungspolice, die Gott einem jeden von uns mitgegeben hat. Wenn du diese Zusagen kennst, vertraust du darauf? Elia, der große Prophet Israel, sagte einmal einer Witwe, die während einer Dürrekatastrophe nicht wusste, wie sie überleben sollte, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und das Öl im Krug soll nicht ausgehen bis zu dem Tag, an dem es der Herr regnen lassen wird. Diese Frau hat vertraut und sie hat die Wahrheit dieses Satzes erfahren. In diesem Vertrauen hat Jesus begonnen, die paar Brote und Fische auszuteilen, die sie hatten, und auch er hatte erfahren, es reicht. Gott versorgt mich. Wenn wir Abendmahl feiern und uns einander Wein und Brot reichen, möchte dich Jesus im Blick auf deine konkreten Nöte zur Seite nehmen und zu dir, so wie einst zu diesem Vater Jairus, sagen: Fürchte dich nicht, glaube nur. Wenn du diesen Glaubensschritt tust, wirst du Gottes Kraft erfahren.